Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Kritikerin und Autorin Daniela Striegel aus Österreich, die behauptet, sie sei im Grunde ihres Wesens ein fauler Mensch. Statt sich jetzt aber wirklich faul auf die Couch zu werfen, hat sie ein Buch über die Faulheit geschrieben. Und jetzt ist sie sogar noch ins Studio gegangen, um mit uns über dieses Buch zu sprechen. Hallo Frau Striegel.
Hallo, guten Tag.
Sie machen sowieso so viel, schreiben ständig Texte, treten auf, reisen rum, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also das mit dem Faulsein ist doch bei Ihnen blanke Koketterie, oder nicht?
Ich würde eher sagen, es ist ein Herzenswunsch. Ich wäre gern faul, aber ich komme nicht dazu.
Und wenn Sie gern faul wären, wie würde das aussehen?
Also es würde nicht unbedingt aus bloßem Nichtstun bestehen. Ich würde sicher auch gerne lesen und vielleicht auch ein bisschen spazieren gehen, aber ich würde jedenfalls nicht schreiben müssen und ich würde auch meine sozialen Kontakte etwas zurückschrauben. Aber das tut man jetzt sowieso, ob man will oder nicht.
Im Moment können wir nicht anders. Da sind wir auch schon bei einer Frage, die Sie angehen in Ihrem Buch. Was ist eigentlich Faulheit? Wie ist das mit so benachbarten Varianten? Müßiggang zum Beispiel, ist das auch Faulheit? Muße? Was für Form von Faulheit haben Sie sich dann angeschaut für Ihr Buch?
Ja, also Faulheit ist ja eigentlich schon ein als Laster gebrandmarkt. Das ist kein positiver Begriff. Aber eben diese Randbezirke wie Müßiggang, das kann man auch positiv sehen und das ist dann eine Form des Nichtstuns, dem vielleicht doch Arbeit vorausgegangen ist und wo dann alle sagen, das hat man sich verdient. Die Faulheit selbst hat einen ganz schlechten Leumund und da ist es mir auch ein bisschen um eine Ehrenrettung gegangen, weil Faulheit auch ein Entschluss ist, um sich aus dem Getriebe herauszunehmen. Und das kann heutzutage nicht schaden.
Ja, eben. Faulheit ist ja eigentlich auch der größte denkbare Widerstand so gegen unsere hochdrehende Produktions- und Konsumptionsgesellschaft. Wenn man sich vorstellt, dass jemand sogar zu faul zum Konsumieren wäre, würde der ja auch die Grundlagen unserer Gesellschaft untergraben. Wäre das auch ein Grund für die Verteidigung der Faulheit?
Auf jeden Fall gewinnt man durch die Faulheit einen gewissen Abstand zum Treiben und man denkt drüber nach und ein Abstand und Nachdenken hat auch etwas mit Kritikfähigkeit zu tun. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich ein bisschen herausnimmt, wird man auch vielleicht unbequem, obwohl man gar nichts tut. Und ich meine mit Faulheit nicht Gedankenfaulheit. Also man darf sich schon den Kopf über die Dinge zerbrechen.
Es gibt ja auch so einen Faulheitsrettungsbegriff, der seit einigen Jahren in Mode gekommen ist. Mit dem beschäftigen Sie sich auch. Das ist eine gemäßigte Form der Faulheit. Ein Begriff für dieses alles vor sich herschieben, die Prokrastination. Warum haben Sie sich damit auch beschäftigt in Ihrem Buch?
Ja, weil ich das auch aus eigener Erfahrung nur zu gut kenne, dass man, wenn man viel zu tun hat, mit dem beginnt, was eigentlich am wenigsten dringend ist, was man aber lieber macht als etwas, was man auf keinen Fall machen möchte. Und da gibt es eben so eine Hierarchie der Faulheiten, wo man mit dem beginnt, was noch irgendwie geht. Und das ist natürlich ganz schädlich, aber man kann auch bewusst prokrastinieren. Also es ist schon so, wenn man das, es gibt auch so eine fließende Grenze zu einer depressiven Verstimmung. Und wenn man etwas einfach nicht zustande bringt, wenn man sich nicht aufraffen kann, kann man das nicht genießen. Also Faulheit als bewusste Entscheidung bedeutet, dass man gewisse Dinge ganz bewusst aufschiebt und sich den Freiraum, den man dadurch gewinnt, zunutze machen kann, nämlich durch Nichtstun.
Sie haben sich auch für Ihr Buch durch die Geschichte der Faulheit in der Literatur gearbeitet oder die angesehen. Da gibt es den Klassiker Oblomow, einen unendlich trägen Menschen aus einem Roman von Iwan Gonscharow. Sie haben aber auch so in der neueren Literatur in unserer Gegenwart Formen der Faulheit gefunden, bei Michel Houellebecq zum Beispiel, dem berühmten Franzosen. Wie sieht denn Faulheit bei ihm aus?
Ja, also seine Helden sind oft Aussteiger, die nehmen Urlaub vom Leben. Und bei ihm ist das aber kein reines Vergnügen. Wir wissen ja, diese Helden sind meistens depressiv und das ist schon wirklich eine pathologische Form des Nichtstun-Könnens. Trotzdem würde ich sagen, dass auch da die Faulheit als als Keim eines Nachdenkprozesses gesehen wird bei Houellebecq. Also auch die Position gegenüber der Gesellschaft, die Position dessen, der sich verweigert, ist eben auch die eines Menschen, der nachdenkt und zu kritischen Schlüssen kommt bei ihm.
Sie halten so Ausschau, mit wem man für die Faulheit und gegen den Fleiß auch argumentieren könnte. Und überraschenderweise landen Sie da bei der Bergpredigt aus dem Neuen Testament. Predigt Jesus etwa die Faulheit? Wollen Sie das sagen?
Naja, wenn wir so sein sollen wie die Lilien auf dem Felde, die gekleidet werden, obwohl sie nicht für ihre Kleidung weben und spinnen müssen, dann müssen wir uns etwas zurücknehmen in unserem Drang nach Tätigkeit. Und ich glaube, dass das Ganze ein großes Missverständnis der protestantischen Ethik ist, dass die Bibel den Fleiß predigt. Also die Begabung zum Nichtstun ist ja im Kulturraum deutscher Zunge, würde ich sagen, ausbaufähig. Und daran ist sicher auch der Protestantismus schuld. Also wenn in der Bibel, wenn es heißt, schon im Paradies als Fluch, dass der Mensch künftig nach dem Sündenfall sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen muss, dann ist klar, dass der paradiesische Zustand des Menschen laut Bibel der des Nichtstuns ist und nicht der der Arbeit.
Das ist doch schon mal schön, dass Sie die Bibel heranziehen können zur Preisung der Faulheit. Haben Sie noch andere originelle Begründer eines Rechts auf Faulheit oder Verteidiger der Faulheit gefunden?
Naja, der Schwiegersohn von Karl Marx zum Beispiel, Paul Lafargue, ein ziemlich wilder Sozialist, der dem Schwiegervater etwas zu wild war, der hat einen bekannten Essay geschrieben, Das Recht auf Faulheit, wo er meint, dass die Arbeiter sich nicht dadurch betrügen lassen sollten, dass man ihnen einredet, es wäre ein 12-Stunden-Tag eine Errungenschaft. Es geht nicht um das Recht auf Arbeit, sondern um das Recht des Arbeiters auf Faulheit und auf die Möglichkeit, selbst zu konsumieren.
Die schönste Preisung der Faulheit, auch sprachlich schönste, die ich so kenne, die stammt aus Georg Büchners Komödie Leons und Lena und die zitieren Sie auch sogar als Schlusswort für Ihr Buch. Würden Sie uns die vorlesen, bitte, diese Preisung der Faulheit?
Ja, sehr gern. Der Diener Valerio spricht da. Und ich werde Staatsminister und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode Religion.
Was für ein Schlusswort für das Buch Die Faulheit von Daniela Striegel im Droschel Verlag ist das erschienen mit 56 Seiten. Dank Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Striegel.
Vielen Dank, sehr gern.